Ich bin geboren worden am 9.05.1972 hier in Basel. Und mein Vater war eigentlich ein Angestellter, ein Dreischiffbetrieb. Und ist von oben gekommen, meine Mutter ist von der Innerschweiz gekommen.
Und Peter, wo ist dein Vater entstanden, wo du dich wohlfühlst?
Ja, okay, wir haben einfach einen Platz gesucht, wo grenzenlos ist. Das heisst, Freiheit, der Himmel, Flugzeug, ist eigentlich eingebaut worden. So, wo eigentlich das symbolisieren, der Drang und der Wunsch nach Freiheit, Grenzenlosigkeit. Das haben wir auf dem Bruder Holz oben gemacht. Ja. Weil es rundherum keine Häuser gehabt hat. Wir haben einfach einen Ort gesucht, wo keine Häuser sind, wo keine Sichtsperre ist. Einfach halt eben, wie gesagt, grenzenlos, wo ich nicht eingesperrt bin. Wo,
ja, okay.
Wo rundherum nichts ist. Einfach nichts, nur ich.
Und dann das zweite Bild, wo du dich unwohl fühlst. Warum?
Also erstens, wir haben einen Kerker gesucht. Das war eigentlich noch geistig gewesen, um meine letzten 10 Jahre im Gefängnis zu verschieben. Wir hatten aber relativ noch Schwierigkeiten, Mühe gehabt, mit irgendwelchen Bewilligungen. Also im Rothaus haben wir es probiert und so. Wir haben dann einfach halt ein Gitter gesucht, das ähnlich ist wie ein Gefängnisgitter oder so. Und haben dann am Rhein unten den Ausgang zur Basler Kanalisation gefunden, mit einem geilen Gitter dort. Dann sind wir dort angegangen und das symbolisiert halt eben so eben das Eingesperrtsein und das Dunkle vom Leben und auch ja, halt eben in einem Kanal in einem Leben irgendwie noch immer oder so. Links und rechts sind Mauern, vorne geht es in ein Nichts, in ein Dunkle, in ein so Ungewisse. Und ja, das ist eigentlich der beste Platz gewesen, am Dunkeln. Das ist eigentlich gut gelungen, muss ich sagen.
In was für Umgebung bist du aufgewachsen?
Ich bin zu Rhythmus aufgewachsen. Okay. Also, an sich schön. Schöne Gegend.
Ja.
Rechts der Wadenberg und links der Rhein. Das ist eigentlich cool.
Hey, und dann, was hast du für eine Ausbildung?
Ja, eben, was habe ich für eine Ausbildung? Sag mal, welche Ausbildung habe ich abgebrochen und welche habe ich nicht abgebrochen? Also, sag mal, ich habe Elektromonteur 2 Jahre gemacht, habe ich abgebrochen. Weil die Lehrstelle hat mir meinen Vater ausgesucht. Und ich wollte eigentlich Koch werden, unbedingt. Das war immer mein Traum, Koch zu werden.
Ja.
Ich habe die Lehre nach 2 Jahren abgebrochen, weil ich dachte, wieso soll ich die schwierigste Handwerker, die schwierigste Lehre machen, 4 Jahre, und für die noch weniger als eine Bauhilfsarbeit. Ich bin dann zur Post gegangen. Die Postlehre war noch bequem, die ist nur 1 Jahr gegangen. Und die hat einen guten Lohn gehabt, im ersten halben Jahr 1600, im zweiten halben Jahr 1800. Nach 1 Jahr bin ich ausgegangen, also mit 19, 4.500 Franken netto verdient. Nach dem 3. Monatslohn bin ich sogar 25.000 im Minus.
Wie hast du das geschafft?
Ja, meine Hormone mit 19 und so. Dann hat es das Lausens Roseneck gegeben, Kabarett. Dort ist viel Geld liegen geblieben. Ibiza ist die Tür gewesen. Ja, halt. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Halt Vollgas.
Ja.
Daheim war es halt egal, ich habe daheim gewohnt. 4.500 Franken im Monat auf den Kopf haben. Ja, geil. Dann habe ich einen Handelsschulabschluss gemacht. Da habe ich mal eine Oberschule dazu. Ich habe das Gefühl, gehabt, als ich die Handflade gemacht habe, das sei genau das Richtige. Das habe ich auch abgeschlossen und die Diplom gemacht. Und sonst halt Learning by Doing. Fassade mal da. Landschaftsgärtner arbeite ich wie ein Ausgelernter, einfach ohne Pflanzenkunde. Ja, einfach so sonst. Optisch ist auf dem Bau kann ich eigentlich alles. Von A bis Z alles. Für das braucht es keinen Lehrabschluss.
Ja. Und was sind denn so
Lebensereignisse, die dich geprägt haben? Meine Geburt. Und mein bevorstehender Tod. Nein, was mich prägt, ja. Ich habe glaube nur prägende Erlebnisse gehabt.
Ja.
So, was ich als prägende Erlebnis bezeichnet, ist für mich eigentlich Alltag. Das sind, also abgesehen von der Geburt von meinem von meinem Sohn. Also mein Sohn ist, der ist 22. Also. Auch wenn es keiner glaubt, vor allem seine Mutter nicht. Und Großmutter nicht. Ich war irgendwie 16 Stunden nach der ersten Wehe, anfangs im Spital aufgetaucht bin. Aber das war schon der schönste Tag in seinem Leben. Meinem auch, aber halt, ja, habe ich ja nicht so gesagt. Aber dann gibt es sicher Sachen wie. Ja, meine Schweizer Meisterschaften im Billard, die Europameisterschaften, Erfolg im Sport und da. Und,
Moment,
wie ist
denn da dazu
gekommen, Schweizer Meister im Billard? Ja, eben, das sind halt Sachen. Also, der Titel ist ja abgekommen worden, weil ich in Dopingkontrolle hängen geblieben
bin. Wie
war's? Und im Billard spiel. Und so, wir haben Dopingkontrolle gehabt.
Wie tun wir denn beim Billard
dopen? Ja, so ein Turnier geht je nachdem 3 bis 4 Tage. Und dass du nicht nervös bist. Also, es gibt so einige, die kiffen, damit sie ruhiger sind. Ich habe gehokst, damit ich ruhiger bin. Ja, und ja, das ist halt eine Sache. Eben, im Billard hatte ich ja ein mega Talent. Wann
hast du angefangen, Billard zu spielen?
Ja, erst mit 17, mit 19 bin ich schon das Nummer 1 gewesen. Ja. Aber dann habe ich auch.
Also kann man das Training oder ist das
Learning by Doing? Ja, also das eine ist Talent und das andere ist Arbeit. Ja. Also du musst dir vorstellen, wenn du Profi-Billardspieler bist, dann gibt es auch nichts anderes, als dass du 8 Stunden Billard spielst am Tag.
Ja.
Und dass du Welt, also dass du Profi bist und auf der Welt willst bestehen und so, brauchst du einen Sponsorenvertrag, der dir den Lebensunterhalt garantiert, dass du 8 Stunden spielen kannst am Tag. Also du kannst nicht erfolgreicher Billardspieler sein und gleichzeitig arbeiten. Das geht nicht. Also habe ich mich sehr schnell ans Nicht-Schaffen gewöhnt.
Also bist du immer ja. In
einem
Club
gewesen? Ja, ich war im Club, jetzt im Billardzentrum. Okay. Und ja, eben, aber Sponsoren habe ich nie gross gehabt. Ich habe eigentlich immer alles selber gekämpft in der Arbeit. Die Preisgelder halt haben irgendwie in meinen Namen. Und nebenbei habe ich mit Drogen gehandelt. Also immer wieder irgendwo immer etwas dealt und gemacht und gedacht. Und ja, soll ich sagen. Auf der einen Seite habe ich Billard gespielt auf einem Top-Niveau. Auf der anderen Seite habe ich am Wochenende in einem Technopath und da Ecstasy verkauft und Koks verkauft und gleichzeitig Ecstasy und Koks reingeschmissen. Und irgendwo passt das dann irgendwo mal nicht zusammen. Ja.
Was ist denn passiert mit
dieser
Billardkarriere und was ist mit der Drogenkarriere passiert?
Ja, Drogenkarriere hat dann schnell mal überhand gehabt. Nein, wo meine Freundin damals schwanger geworden ist mit Samuel, ist eigentlich das Billardspielen schon rum. Es war eigentlich für mich klar, dass ich keine Profikarriere in dem Sinne kann anstreben kann, dass ich meine Familie mit dem Billard ernähren kann.
Ja.
Und habe dann auch immer das Gefühl, ja, eine kleine falsche Richtung gegangen, eigentlich das wollen geben in meiner Familie, was bei mir daheim gefehlt hat und so. Und das ist halt, ja, dass sie alles haben, was sie wollen. Und all das, ich habe eigentlich nur ein bisschen mehr Präsenz gebraucht von mir, das wäre eigentlich nicht schlecht gewesen. Ich habe einen Hanfladen gehabt. Ich habe mit dem Hanfladen probiert, Geld zu machen mit Freundinnen. Der Hanfladen hat mir 4,5 Jahre Gefängnis gebraucht. Also habe ich statt der Familie Leben ins Haus und Braus, habe ich halt Vater im Gefängnis gebraucht.
Wie hast du den Hanfladen
aufgebaut? Ja, also wir haben so eine der grössten Läden gesehen, schlussendlich in der Schweiz. Also umsatzmässig am Schluss. Es so, ist halt einfach umgegangen. Mein Vater hat mir 1998, nachdem er einen Sechser hatte im Lotto, in seiner Güte, hat 99'000 Brutto gewonnen. Da haben sie 35% abgezogen, hat noch 650 gehabt. Und dann hat er sich von mir einlullen und hat mir 370'000 Franken in die Hand gedrückt. Ich glaube, das ist sein grösster Fehler zu sein. Also, er schaut das wahrscheinlich als größter Fehler in seinem Leben an. Ich habe die geilsten 5 Monate in meinem Leben gefunden.
Und zum Geschäft eröffnen,
wie hat er das gegeben? Ja, ich wollte eigentlich eine Coca-Bahn machen.
Mhm.
Und die war eigentlich schon in Planung, bevor das Geld da war. Also bevor wir wussten, dass wir das 6 geht. Und so eigentlich das mit Fremdinvestoren machen. Ja, und dann irgendwann hat er sich angerufen und gesagt, du musst niemanden suchen, ich gebe dir das Geld. Dann hätte mir das Geld gegeben. Ja, und anstatt dass ich das Geld in die Gokabahn investiert habe, ist es schon. In der Basel-Zeitung ist es so schön gestanden. Vaters Lottogewinn verprasst statt investiert. Also ja, 370'000 überwiesen bekommen. Nein, 75 im Minus gesehen nach 4 Monaten. Ja.
Also was ist das Geld
denn? 2 Wochen in Ibiza, 110'000 Bargeld, 40'000 Kreditkarte. Ja, ich habe eigentlich nichts gekommen. Ich habe das Geld ausgegeben, trotzdem nicht besessen. Okay, ja. Auch so ein paar Rolex, die ich gekauft habe, aber die habe ich noch selber gekauft, dann habe ich nicht mehr gehabt. Aber ich habe den Hanfladen noch gemacht mit dem Kollegen zusammen.
Aber noch kurz, wie alt bist du denn, dass viele Geld
dazugegeben hat? Ich bin schon 98. Dann war ich 26.
Und jetzt im Nachhinein, also, weißt du noch, was du dabei überlegt hast? Oder eben gar nicht?
Ich habe gar nicht überlegt dabei. Wenn ich heute so zurückdenke, weiss ich, es war zu wenig. Nein. Das ist ja nicht der.
Ja,
und einfach
der jugendliche
Sinn. Also, ja, jugendliche Sinn. Mein Hausarzt, Dr. Schweizer, ich muss so eigentlich so mein weißer Mann sein. Und so dem, wo ich sage, von dem Tag an, wo du regelmäßig Drogen, also an dem Tag, wo du anfängst, regelmäßig harte Drogen kommen zu mir, dann bleibst du emotional stehen. Okay. Also auf Deutsch ausgesagt, habe ich mit 26 das geistige Niveau von einem 18-Jährigen gehabt. Abgesehen von einer grossen, breiten Allgemeinwissen und von einer gewissen Intelligenz, wo, andere, wo ich anderen darüber überstanden bin, oder so, bin ich eigentlich immer noch ein Kind im Kopf. Ich war voll in Job, ich habe absolut kein Verantwortungsbewusstsein.
Mit dem Laden, wie
haben
Sie denn das gemacht? Ist
das
schon
illegal? Also, ja, das ist sicher.
Ist das schnell
aufgeladen? Also 2001 hat es in Basel 7 Läden, also 7 Hanfläden mehr gegeben als Bäckereien.
Ja.
Das sagt eigentlich schon alles. Ja. Und, es war geduldet, es war nicht legal. Sie haben gewusst, was wir machen, sie haben uns machen lassen. Das ist auch lange gut gegangen und irgendwann ist das dann halt so gekommen, dass die Schweiz unter Druck gekommen ist, politisch. Mhm. Vor allem hauptsächlich mit Holland, Deutschland und Frankreich, weil immer mehr an der Grenze reingelaufen sind mit dem. Und es sind irgendwie die bilateralen Verträge sind am Ausarbeiten und am Verhandeln und jetzt einfach geheißen, wir machen die Schweiz Leben zu und bekommen wir das Drogenproblem im Griff, weil sie schon genug Probleme haben mit Holland und mit Tschechien.
Ja.
Und wenn das nicht so ist, dann werden sie sich halt querstellen, den bilateralen Vertrag. Und aufgrund von dem jetzt natürlich innerhalb von 3 Jahren um die 1'000 Razzien in der Schweiz, um die 150'000 Arbeitslose,
ja.
Und um die, sagen wir, 2 oder 3, die ins Gefängnis gekommen sind und den Rest Bewährungsstrafe bekommen haben. Warum auch immer, aber ich bin einer von denen, die in der Kiste war. Ich bin auf 5,5 Jahre gekommen. Ja.
Und was ist
denn
genau vorgeworfen?
Bandenmässiger Drogenhandel.
Ja.
GmbH ist mir ausgelegt worden als bandenmässiger Drogenhandel. Als organisierte Kriminalität.
Ja.
Und ja, bandenmässiger Zusammenschluss. Und also, ja.
Dann
ist
quasi ein Knallfall. In
Gefängnis gelandet? Mhm. Ja, Knall und nicht. Nein, ich bin zuerst noch abgehauen ins Ausland und so. Das möchte ich nicht näher eingehen und so. Ja. Das sind schwarze, dunkle Kapitel in meinem Leben. Und als ich von dort zurückgekommen bin, bin ich eigentlich psychisch ein Frack gewesen. Aber also ein Frack. Ich bin halt einfach nicht so auf der Höhe gesehen, wie ich jetzt heute sein und meine Ressourcen nicht können nutzen. Ich habe schlecht über meine Ex gedacht. Ich habe gemeint, dass alle wollen mal etwas Böses. Die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen. Und je mehr, dass ich das denke, umso mehr habe ich Scheiße gebaut. Umso mehr Scheiße ich gebaut habe, umso schneller bin ich wieder im Gefängnis gewesen. Als ich von 2001, als ich das erste Mal verurteilt worden bin, habe ich bis mit 2019 nicht mehr aus der Bewährungszeit rausgeschafft.
Okay.
Ja. Und insgesamt 120 Monate gesessen. Ja, 2 Jahre.
Das ist
schon lange. Raus, rein, raus. Ja.
Und ist das denn
seit
den ersten 5 Jahren,
dass
du
typisch
die ganzen
Satz
jetzt
oder bist? Ja, das sind so Strafleien. Ja, es hat zuerst schon eine Massnahme bekommen. Das heisst Therapie statt Gefängnis. Das hat natürlich gar nicht gefruchtet, oder? Wenn du nicht freiwillig in eine Therapie gehst, dann nützt es ja nicht. Also was ist passiert? Rückfall, Abbruch, Flucht, Gefängnis.
Ja.
Das Gleiche wieder von vorne und das ein Jahr nach dem anderen, eigentlich die ganze Zeit. Ja, sicher 5, 6, 7 Mal eine Chance bekommen von der Justiz und von den Massnahmenvollzug, in eine Therapie zu gehen. Und am Schluss bin ich dann trotzdem im Gefängnis gelandet und habe die Strafen abgesessen. Also schlussendlich habe ich eigentlich alles abgesessen.
Ja.
Auch wenn ich ein Drittel mal bekommen habe oder so, habe ich den dann auch beim nächsten Mal abgesessen, weil ich sowieso gegen die Auflagen verstoßen habe. Ja, ich bin halt dort reingekommen, völlig abgefuckt. Oder? Ich war halt dann voll auf Kokain und so, und Basen und alles. Ich war, glaube mal etwa 65 oder 66 Kilo. Ich habe ausgesehen, wie ich jetzt ausgesehen. Einfach ein paar Jahre jünger. Ja. Und das hat halt ja, zur Folge gehabt, dass ich mich am Anfang immer ein bisschen zurückgehalten habe. Ich war eigentlich negativ überrascht im Gefängnis. Ich habe mir das erst immer vorgestellt. Ich bin dort reingekommen in der Esssaal im Saxeriet in Buchs, in der offenen Strafvollzug, 180 Leute. Schaue in der Esssaal rein und denke, Scheiße, in Amerika wären das alles Pussys. Ja. Ja. Jeder, der gesessen ist und für mich selber denkt, in Amerika, die würden alle unter die Räder kommen, inklusive mir selber. Also man hat, wahrscheinlich würde man dort mit Stilettos rumlaufen und Schwanz los oder so.
Und was verbringt man denn so den Tag? Was sind die für Leute
rum?
Also,
ja, das ist ein Dope kommst du im Gefängnis genau gleich einfach wie draußen. Vielleicht sogar noch einfacher, weil du nicht irgendwie versuchen musst. Du hast ja keine Angst, dass die Polizei kommt. Sie tolerieren es ein Stück weit, auch weil sie wissen, dass es ist. Aber wenn ein bisschen etwas rum ist und so, gibt es weniger Unruhe und alles. Also,
okay.
Von dem her, denn ich bin immer in offenen, also eigentlich 90% habe ich in offenen Strafvollzug gemacht. Das heisst, wir haben durch den Tag geschafft, draußen, normal geschafft. Und
draußen
nicht
im Gefängnis?
Nein, im Gefängnis. Nein, wir haben ein grosses Gefängnisareal mit Landwirtschaft, Industrie, Pferd, Säu, Gärtnerei, Schlosserei. Also was das Herz begehrt, kannst du 35 Franken am Tag verdienen, wenn du gute Leistung bringst und so. Das heisst, du kannst noch ein bisschen etwas ansparen in dieser Zeit, wo du etwas 60% vom Verdienst oder aufs Sperrkonto, das bekommst du in Austritt. 40% bekommst du auf dein Freikonto. Das ist für Ausgänge, Urlaub, Einkäufe, Kiosk. Ja. Und wenn du gut schaffst. Was ich auch nach den ersten 7 Monaten, als ich im Saxeriet war. Nach 7 Monaten bin ich entlassen worden, weil ich einen Großteil der Strafe abgesetzt habe. Habe ich von 4.500 Franken mitgenommen. Ja, ich habe gelernt, Startkapital für das nächste Verbrechen.
Aber jetzt arbeiten Sie nicht
gut angefangen, sonst Struktur? Ja, also ich funktioniere im Gefängnis. Im Gefängnis wesentlich besser als dich. Du's. Also mir geht es im Gefängnis besser. Ich habe dort Regeln, die eigentlich relativ einfach zum Einhalten sind. Ich muss mich um nichts kümmern, es wird alles gemacht, es wird gekocht für mich, es wird gewaschen für mich. Ich gehe durch den Tag durch das Arbeiten. Die Arbeitszeiten sind nicht so wie draußen. Das heißt, wir arbeiten von morgen um 7:30 bis am Mittag um 11:15 ab. Mhm. Aber da ja die ganze Gefängnisstruktur und alles, also kannst du dort auch noch mal eine halbe Stunde, drei, vier Stunden Arbeitszeit abziehen am Morgen, allein um durchs Anlaufen so abends ja. Wieder weg. Dann am Nachmittag genau dasselbe und so, ja, und ja, also, was soll ich da? Holiday Inn ohne Wellnessbereich.
Was hat denn auch dazu geführt, dass du da wieder rausgekommen bist, wieder den nächsten Zeichen gemacht hast und was macht es so schwierig, da
raus
zu funktionieren?
Ja, das Problem ist, dass man alles selber machen. Nein, es ist halt, du hast so einen Rucksack, wo du mitdrehst und bei einem Lebenslauf musst du erst überlegen, was schreibe ich, was habe ich die letzten 5 Jahre gemacht. Du kommst aus der Haft, finanziell bist du ruiniert, weil du Schuld hast bis zum Bach haben. Ich war immer sauber, ich war immer clean, wenn ich rausgekommen bin, auch keine Substitution. Aber es ist so, das ist nicht. Das ist nicht. Die Wohnung suchen von denen ist genau gleich schwer. Die haben das Gefühl, du kannst an einem Tag 3 Besichtigungstermine machen. Sorry, in der heutigen Zeit ist es so, dass der Verwalter bestimmt, wenn du die Wohnung kommst, anrufen und im Gefängnis kannst du halt nicht rein- und rauslaufen, wie du willst. Also ist das schon relativ schwierig. Sie sagen dann, mach es transparent. Ja klar. Ich gehe einen zukünftigen Arbeitgeber oder einen zukünftigen Vermieter unter die Nase bin. Ich bin in der Kiste gewesen. Und dann will er wissen, warum, und dann bin ich eh gleich am Arsch.
Hast du das mal probiert?
Ja, einmal probiert.
Was ist passiert?
Genau das, was ich erwartet habe, das Telefon abgehängt. Das andere ist, wenn du noch mal einen findest, ja, schon Leute kennengelernt. Die haben dann irgendwie, die haben es noch positiv. Also sie haben eine riesen Freude gehabt. Ja, hey, da will ich mich kennenlernen. Und ja, weißt du, und so, und der findet das mit dem Gefängnis nicht schlimm. Und, jeder hat eine zweite Chance verdient und so. Ja. Und die Realität hat dann einfach so ausgesehen, oder, dass man jedem zehnmal mehr auf die Finger geschaut hat, dass er gemerkt hat, wie die Leute die Bobeln verstecken. Wie auch immer, obwohl er wegen Drogenhandel gesessen ist. Haben sie dann einfach angenommen. Wenn irgendwo etwas gefehlt hat, ist es auch gewesen. Vorurteile
und dann
direkt gefangen.
Das erlebst
du ja, dann.
Auch?
Ja. Also mittlerweile gehen wir die Vorurteile massen. Ich bin Knasti, Berufsrisiko. Ja, ich habe mich akzeptiert, so wie ich bin, aber ich werde auch nie mehr arbeiten. Böse gesagt, also ich werde so wieder arbeiten. Auf meine Art und Weise arbeite ich immer ein bisschen etwas am Verkauf von Naturprodukten. Aber ich weiß nicht, also ein Kollege von mir hat zu mir gesagt, wenn ich, also ein guter Freund von mir, der Bruno, der hat nichts betrogen zu einem von ganz wenigen Leuten, die ich noch kenne, hat zu mir gesagt, wenn du den Zug machst, eine Wohnung hast, und bei meinem Kollegen in der Gärtnerei anfangen zu arbeiten, bekomme ich von ihm ein Tudor P01. Eine wunderschöne Uhr und wäre für 5000 Franken. Okay, das machen wir, aber ich mache weg, dass ich am Mittag für die Baustelle laufe. Wenn ich etwas will, dann schaffe ich das. Und ich mache die, hoffentlich hört er das nicht. Aber den Entzug, den mache ich, Bruno, und ich schwöre, dass ich hole mir die P01. Aber ich schwöre dir auch eins, die 9 Pause, die werde ich nicht erleben. Ich kann sicher sein,
das ist die Uhr. Was hätte es dir denn einfacher gemacht, zum Beispiel wieder
Fuß
zu fassen, nach so einer Haft?
Komm, finde ich ja Fuß gefasst. Ich bin obdachlos und habe ein Drogenproblem vom Gott.
Was hätte es dir einfacher gemacht? Du meinst, oder was wünschst du dir, was würde anders laufen, wenn du aus der Haft kommst?
Sicher mal einen finanziellen Schutz. Was kann jetzt sein, dass du, weißt du, ja klar, du gehst büßen und jetzt kommen alle SVP, ja, Kursjustiz und so. Es geht nicht, dass du aus dem Gefängnis rauskommst, angeblich solltest du resozialisiert sein. Mhm. Wirst du in der Gesellschaft kaum akzeptiert, hast eine halbe Million Schulden oder 100.000 Schulden, wie viel auch immer. Ja. Gehst du arbeiten und Betriebsamt nimmt das weg, was du hast, was mehr ist. Mhm. Also auf Deutsch ausgesagt bist du immer noch im Gefängnis. Du kommst aus der Haft raus und bist immer noch in der Haft. Weil einfach kein Neuanfang möglich ist. Finanzielles Gefängnis. Du kommst nicht raus. Wenn du Leute kennenlernen willst, die nichts mit Drogen zu tun haben, musst du Geld in die Hand nehmen. Ich kann nicht in ein Restaurant gehen oder in einen Fußballclub und sonst etwas, wenn ich pleite. Mhm. Also, wie willst du jetzt Leute kennenlernen, die nichts mit Drogen zu tun haben, wenn du dir das gar nicht kannst leisten kannst? Du kommst in deinem Leben nie an. Du musst ein absolutes Schluss sein. Du musst einen neuen anfangen. Einfach einen neuen anfangen. Und neu anfangen heisst, du kommst aus dem Gefängnis raus, mhm. Du kommst in eine neue Umgebung. Drogen finden dich immer. Egal wo du gehst, wenn ich auf Hintertupfe gegangen bin, irgendwo in meinem Wald wohne, mach dir Wett, kommt einer auf LSD vorbei. Aber du musst einfach wirklich einen neuen Anfang machen, unbefangen, mit unbefangenen Leuten, die dich nicht kennen. Vorteile ohne finanziellen Druck,
ja.
Das überlebst du nicht. Die Einsamkeit, wenn du niemanden kennst, treibt dich in Drogen rein. Der finanzielle Engpass treibt dich in Drogen rein. Das Krüppeln, ohne es honoriert wird, treibt dich in Drogen rein oder in Kriminalität. Kannst du machen, was du willst?
Und eben, wie du jetzt hast, keine Wohnung zu finden.
Ich habe keine Wohnung zu finden. Weißt du, ich finde nicht keine Wohnung, weil ich keine Wohnung finde, sondern ich finde keine Wohnung, weil ich auf keine gesucht habe. Das ist ein Unterschied. Wenn ich eine Wohnung nehme, was heisst Wohnung, weißt du? Wenn ich mir ein Zimmer nehme, kann ich eine zurück in die Kiste. Ja. Weißt du, wenn der einzige Unterschied. Wenn ich jetzt ein Zimmer nehme, der einzige Unterschied ist, dass du in einem Schlüsselteil oder drinnen einen Schlüsselteil, ist das für mich nicht richtig. Ja, ja, weil ich fühle mich ja trotzdem im Gefängnis. Oder man bietet ein Zimmer, in den letzten 15 oder 10 Jahren gehabt, ich brauche kein bietet Zimmer. Ja, was ich will ist, was heisst, ich will, was ich an Ansprüchen habe, an einem würdigen Leben, ist ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Herdplatte mit drei Platten, was man eigentlich kochen kann. Plus ein eigenes Bad. Und sorry, ich finde, dass es hohe Ansprüche sind. Ja. Aber wenn ich dort in Basel schaue, wenn ich Gatschluss anschaue und wenn ich Effinger 1 anschaue und all die anderen, in Anführungszeichen, sogenannten Sozialwohnungen, die meiner Meinung nach
nur einen Hintergrund haben, und zwar, dass sich irgendein Double dumm und dämlich bereichert bis zum Bach haben und der ärmste Schicht im Bass. Schau, ich bin wirklich groß.
Was müsste da passieren, dass sich dort etwas ändert?
Ein Atomschlag. Ja, das hätte ich nicht mehr. Schon mal Vorstoß gesehen, der etwas gebraucht hat. Wir kämpfen Schlachten. Wir kommen nicht mal in die Nähe von einem Krieg. Das heisst, wir können einen Krieg gar nicht gewinnen, weil der Krieg gar nicht stattfindet. Wir werden vorher abgewürgt. Also, es gibt nichts.
Was ist das mit deinem Umgang mit dieser
Scheiss-Situation, mit diesen Voraussetzungen? Mach was du willst, solange es nicht auf Kosten von einem anderen ist. Und meine Lebensphilosophie, die ich tätowiert habe auf der Brust, und was da drin, und gerade die Gogga, ich und Putta, es mir wiederlassen. Ein Stück wie der Eigensarkasmus, so, ja. Und das andere ist, ja, sorry. Ich muss nicht klönen, ich muss auch nicht jungen und so. Ich habe genug Ressourcen und bin intelligent genug, dass ich mein Leben jetzt Zeit habe, noch nicht richtig leiden können, wenn ich es nicht will. Ja. Man kann dann auch Faulheit sagen.
Was ist denn Freiheit für dich?
Freiheit? Ja. Weißt du, Freiheit war für den Flughafen. Also, wegfliegen. Zeig's ja. Du gehst am Flughafen an und fliegst auf die Monate in den Namen. Du musst nicht Angst haben, dass du politisch verfolgt wirst oder dass vielleicht 50 Abend geknallt wird oder so. Nein, das ist alles. Uns geht es eigentlich viel zu gut. Darum schätzen wir gar nicht mehr, was es wirklich heisst. Frei zu sein, frei zu haben und all das.